ich war immer auf der Suche, was ist der richtige Glaube für mich, gibt es einen Glauben, dies und das. Und ich hatte den Moment, das weiß ich noch, ich war in einem Hotel, war auf Tour und dann bin ich tatsächlich im Hotelzimmer auf die Knie gegangen. Und auf einmal kam, habe ich geweint. Ich habe geweint, weil ich in dem Moment gespürt habe, der ist da. Und dann habe ich gesagt, so, ich lasse mich taufen.
Bülent Ceylan und ein ganz besonderer Moment vor gut 7 Jahren. Der Comedian hat seinen Glauben gefunden und damit noch ein bisschen mehr Stabilität im Leben. Wobei, der Mann, der in ganz Deutschland die großen Hallen füllt, war noch nie in Gefahr abzuheben. Dazu ist er viel zu sehr Familienmensch. Und auch wenn er sein Geld mit Humor und Komik verdient, der Mannheimer Comedian erlaubt sich auf der Bühne auch ernste Momente. Eine Haltung zeigt gegen Rassismus und Gewalt. Bülent Ceylan im Promi-Talk. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Bülent Ceylan ist mein Gast. Bülent, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ich freue mich so, dass du da bist. Ich freue mich auch deshalb, weil du gesagt hast, du gehst nur noch in Shows oder in Sendungen, wo du weißt, dass du dich wohlfühlen kannst.
Ja, bei dir war ich ja schon mal und da habe ich mich sehr wohl gefühlt.
Das ist ein kleiner Ritterschlag.
Man sagt ja immer, wenn man zweimal kommt, ja, ne, dann weiß man, okay, der Gast hat sich...
Kann es beim ersten Mal nicht so schlimm gewesen sein. Du bist jetzt in der Zwischenzeit heimlich 50 geworden.
Heimlich, ja.
Siehst aber halt keinen Tag älter aus als vor 2, 3 Jahren, als wir uns gesehen.
Jetzt geht's aber auch. Jetzt fliege ich.
Hat die Zahl irgendwas ausgelöst bei dir? Nein, also optisch nicht, aber vielleicht innen?
Ja, was heißt, nee, man hat das Gefühl, ja, 50 ist halt jetzt klar, jetzt die 5 davor. Früher, wenn du zu mir, als ich Mitte 20 war oder Anfang 20 war, wenn du gesagt hast, der ist 50, oh Gott,
alter Mann,
ein alter Sack. Ja. Und jetzt denke ich, nee, so alt bin ich noch nicht, nein.
Ja.
Aber ja, also man merkt es ja immer an den Kindern, dass man älter wird. Ne? Also so, die werden auf einmal so schnell groß und so. Ich habe ja 4 Kinder und da merkt man das dann auf einmal. Ne?
Aber
so, also ich merke halt so, also ich muss mehr Sport machen. Ja? Also ich muss dranbleiben.
Ja. Weil sonst der Rücken wehtut.
Ja,
tut, weil
dann
sonst
merkst du schon, dass, dann brauchst du die Bodylotion, sage ich ja immer, dann, die heißt jetzt Voltaren.
Okay.
Und ich möchte nicht mehr, dass sie Voltaren heißt, einfach normale Bodylotion.
Das heißt, wenn du morgens aufstehst, merkst du schon
dort oder so, nicht jeden Morgen, aber es gibt so Tage, wo ich sage, oh, jetzt bin ich ein bisschen steif. Und so, dann musst du deine Übung machen und so, dann geht's wieder.
Das heißt, du bist dann diszipliniert, du fängst direkt morgens an, hast du ein Studio im Keller? Oder
diszipliniert bin ich meistens eher auf Tour, weil da habe ich ja dann so einen Rhythmus, Hotel, hier Fitnessraum, dann frühstücken so, dann dann wenn du zu Hause bist, dann die Kinder bringen dich nicht in den Rhythmus.
Schön gesagt natürlich.
Ja, da weiß ja.
Kinder und Rhythmus.
Das ist, wenn der Kleinste ist jetzt im Kindergarten, weißt du, also das ist so, das, der kam jetzt nochmal nach, sag ich jetzt mal, aber alles Wunschkinder, Gott sei Dank, aber das ist der lauteste. Und dann sage ich immer, der heißt eigentlich schon so wie mein Programm, Diktatur.
Das ist der Diktatur. Ehrlich? Hat er euch gerade im Griff?
Der ist so, der ist lieb, so, könntest du ihn fressen, wenn du ihn siehst. Aber wenn er im Restaurant ist oder so, das erzähle ich auch auf der Bühne, weil ich verarbeite das auch. Wenn der zum Beispiel jetzt, der will Nudeln mit Butter oder Rosinen.
Mit Nudeln mit Rosinen.
Ja. Ich finde es irgendwie gut, dass er das nur will. Auf der einen Seite bin ich stolz, er weiß jetzt schon, wie man günstig durch eine Inflation kommt. Das haben wir ja jetzt. Aber ist, wenn er das nicht kriegt, und das ist tatsächlich so, dann kann der so laut sein, dass ich dann selber, wenn die Kellner, die gucken dich ja schon so an, dann sage ich, nee, ich bin nur der Onkel. Da will ich gar nicht der Vater sein, weil es so peinlich ist. Aber es gehört halt zum Leben dazu und es ist ja auch das Schöne, wenn man Kinder hat, man muss auf alles gefasst sein.
Das war aber natürlich schon immer so ein heikler, anstrengender Moment, das weiß ich auch noch, wenn die Kinder, wenn sie klein sind, im Restaurant zum Beispiel halt irgendwie durchdrehen, weil irgendwas nicht passt, keine Ahnung.
In Deutschland ist es schlimmer als in Italien oder in Frankreich. Da sind die so, dann geht sogar die Kellnerin, kommt und nimmt das Kind und nimmt und so. Aber in Deutschland, da gucken die schon so, je nachdem, welchem Restaurant du bist, ach Gott, um die Uhrzeit das Kind oder ach Gott, oder wieso hat das nicht im Griff?
Ja, genau.
Also, so, oh mein Gott.
Hilft da Humor? Also machst du da dann einen kleinen Auftritt draus? Oder,
naja, oder Humor in dem Moment hilft eher so beten.
Beten, dass er ruhig sein möge.
Oder Schokolade hilft.
Ja, natürlich.
So, wenn gar nichts mehr geht. Das ist so, da habe ich immer so meine Schokobons irgendwo gelagert. Das sollte man nicht machen, aber...
Wollte ich gerade sagen, Bestechung funktioniert natürlich nachweislich.
Ja, ist alles gesund.
Aber die Experten warnen natürlich davor, weil.
Ja, und vor allem die Kinder checken das.
Ja, genau.
Wenn sie schreien, halt, kriegen sie Schokolade. Ja. Und das sollte nicht der Rhythmus werden.
Damit haben sie die lebenslang am Haken.
Ja, meine Frau sagt selber, der Letzte, der hat mich so. Also, meine Frau ist eine sehr starke Persönlichkeit. Und die großen Geschwister, die merken das auch, dass wir beim Letzten, man sagt ja immer, beim Letzten ist man so ein bisschen.
Beim Mildesten.
Ja.
Ja, genau.
Es ist nicht gut.
Bisschen ungerecht, ne? Vor allem, wenn die Großen das dann merken.
Aber meine Kinder sind alle sehr stark. Also ich glaube, die werden alle, die ganz Große ist ja schon eine starke Persönlichkeit, aber die jetzt, die letzten drei, sage ich jetzt mal, ne, die so sind ja Grundschule, sechste Klasse, dann zweite, dritte Klasse. Dann. Also du merkst, die werden alle, das werden Persönlichkeiten. Mhm. Das sind jetzt schon Persönlichkeiten. Mhm. Das merke ich immer auch bei meiner kleinen Tochter. Also guck mal, du sagst zum Beispiel zu ihr, es kommt wieder ein Witz oder so, aber das ist tatsächlich die Wahrheit. Das ist wie so, sie hat ja im Zeugnis eine 1 in Deutsch, ne? So richtig super Zeugnis, habe ich noch nie geschafft. Und dann, nicht wegen des Dialekts, einfach weil ich es nicht geschafft habe. Und dann bist du als Vater ja stolz und sagst, hey, wow, eine 1 in Deutsch. Weißt du, was das bedeutet? Habe ich so gesagt. Ne? Ja. Dann sagt die wirklich ganz trocken zu mir, dass ich deutscher bin als du. Und dann denkst du, das hat die jetzt gerade nicht gesagt.
Genial.
Ne? Meine Frau lacht sich kaputt.
Oder?
Ja, ich habe gesagt, ich habe zu ihr gesagt, das baue ich genauso ein, mein Programm. Nee, doch. Dann will sie auch noch ein paar Prozente. Weißt du?
Echt?
Verhandelt
schon.
Ja, ich sagte, aber was kriege ich denn dafür? Ja. So, also sie hat nicht Prozente gesagt, was kriegst du denn dafür? Also nix. Du kriegst genug. Der Papa muss überlegen, ich brauche die Kekse. Also, es ist tatsächlich schön. Mein Regisseur, mit dem ich schon ewig lang, Gotthard Wolpers, der hat zu mir auch gesagt, und auch der, mit dem ich zusammenarbeite, Rainer Bender, mit dem entwickle ich ja auch so ein Live-Programm. Ist ja immer Teamarbeit auch ein bisschen. Und dann tauschen wir uns aus, machen Brainstorming. Und die haben, als ich dann, immer früher habe ich ja gar nicht so über meine Kinder gesprochen. Ja. Und irgendwann haben die gesagt, Bülent, aber das sind so gute Themen irgendwann. Ne?
Mit denen sich halt jeder auch so identifizieren kann.
Ja, natürlich,
kann.
Ja. Also, man macht nicht ganze Programme über die Kinder oder so. Aber es gibt so ein Part, das ist ein Trainer, wo ich darüber rede. Mhm. Und das passt auch ganz gut. Die Leute lieben es auch, weil sie sagen, erstens wächst dein Publikum mit dir mit. Mhm. Also, die haben ja auch teilweise mittlerweile Kinder oder wissen, wie das ist. Mhm. Und die keine Kinder haben, können trotzdem drüber lachen, weil der Witz dann höher ist, als die Erfahrung mit dem Kind zu haben.
Funktioniert auch so. Ich meine, was ich wirklich mitgenommen habe, als wir uns hier schon mal getroffen haben und miteinander gesprochen, dass du ein unglaublicher Familienmensch bist. Deine Augen leuchten so, wenn du über deine Kinder sprichst. Ist nicht nur, weil sie dir gute Gags liefern für die Bühne, sondern einfach
weil... Das ist mein Leben.
Genau.
Ja.
Familie ist dein Leben. Du bist so...
Ich sage immer, wenn man gute Mama, guten Papa hat, soll man das genießen, soll man das wirklich auf Händen tragen. Und ja, ich wünsche halt meiner Frau und mir, dass wir das alles erleben können, wie die auch mal groß sind. Das ist ja heute, du hast ja keine Garantie dafür, ne? Nee. Aber wenn du das erleben darfst, dass die mal unabhängig sind, weißt du, ob die jetzt auch noch Kinder kriegen, du wirst Opa und Oma, das ist wirklich Glück.
Ja.
Also es ist so, wow, das ist so die Kür, ne, im Leben. Aber wenn du das erleben kannst als Eltern, dass die merkst, okay, die Kinder sind jetzt so weit, dass sie unabhängig sind. Das ist schön zu wissen. Aber wir sind auch christlich, also das heißt, wir leben ja trotzdem weiter. Ja. Also dadurch muss man immer bewusst machen, diese Endgültigkeit gibt es nur vielleicht auf dieser Erde, aber nicht im nächsten Leben.
Bist du im Glauben so tief verwurzelt, dass du wirklich sagst, okay, ich sehe irgendwann meinen Papa mal wieder, der ist schon tot. Wir sehen uns mal alle wieder.
Ich denke schon, der liebe Gott. Ich weiß nicht, was mein Vater alles gemacht hat im Leben. Ne? Ich hoffe, dass ich ihn im Himmel...
Du meinst, der ist runter?
Nein. Mein Vater war ein guter Vater. Aber mein Vater hat selber die Witze immer so gemacht. Ja. Dass er mal gucken, wo wir uns sehen. Ne? Aber ich hoffe wirklich, dass ich meine Eltern sehen kann. Also, ja, ich glaube an den lieben Gott. Und ich bin jetzt kein Missionar oder so. Das will ich auch gar nicht sein. Aber ich habe für mich so meinen Weg gefunden. Auch wenn ich manchmal, wo es Momente gibt, wo ich auch mal zweifle, trotzdem habe ich, dann denke ich immer an das, was ich erlebt habe, 2019, wo ich den lieben Gott für mich erlebt habe.
Hast du Begegnungen gehabt? Oder?
Tatsächlich.
Ja?
Ja, also nicht so, hallo, guten Tag, wie geht's? Ja, sind Sie Jesus Christus? Ah, ja, schön. So und so nicht. Aber habe gespürt, dass er da war. Und es war, ich kann es, wenn du es wissen willst, kann ich
es. Wenn du es erzählen möchtest,
ja, gerne. Ja, es ist, ich war immer auf der Suche, was ist der richtige Glaube für mich, gibt es einen Glauben, dies und das. Natürlich sind wir christlich aufgewachsen, also die christlichen Werte, aber mein Vater war ja, als er noch gelebt hat, natürlich Muslim, also auch nicht so ganz so streng, glaube ich, aber er war Muslim und meine Mutter ist ja katholisch. Ich habe immer den Witz gemacht, was kommt raus, evangelisch. Bis der Witz aber dann mal ernst wurde, das heißt, ich bin jetzt tatsächlich evangelisch. Aber warum? Guck mal, das musst du dir vorstellen, der liebe Gott hat mir den Witz geschenkt.
Ja.
Und hat mir aber dadurch schon auf humorvolle Art und Weise gesagt,
den Weg gezeigt,
dass du es bist. Also ich war damals, als ich den Witz das erste Mal gemacht habe, Vater Muslim, Mutter Katholisch, was kommt raus, evangelisch, war ich tatsächlich noch nicht evangelisch. Aber ich habe den, der Witz kommt doch von irgendwo her. Also weißt du, ich meine, das muss ja irgendwie so. Und dann gab es Momente, wo ich mir so viele Fragen gestellt habe, wo ich halt auch noch einen Pastor, der ein guter Freund war, der Antonio, und da gab es so viele Momente, wo ich sagte, und der sagt immer, hey, wenn du das nicht, versuch doch mal dem lieben Gott diese Fragen zu stellen, vielleicht kriegst du irgendwie mal ein Zeichen. Nicht jeder kriegt es.
Waren es Fragen, also dir ging es da wahrscheinlich nicht so gut, weil dann hat man ja die meisten Fragen, oder? Wenn man in einer Krise ist.
Nee,
oder was waren es für Fragen?
Tatsächlich ging es mir da gut. Also das ging mir gut. Ich habe ja da schon, war ich mit meiner jetzigen Frau zusammen. Also es war ja eh mein Paradies schon, meine jetzige Frau. Und waren auch schon die ersten Kinder auch da mit meiner jetzigen Frau. Aber ich war irgendwie, also diese Unruhe, was ist der Sinn des Lebens? Ich war ja schon immer sehr philosophisch, habe ja Philosophie studiert und alles. Und ich wollte für mich einfach wissen, was ist mein Glaube? Weil meine Frau hat eine Frage gestellt, weil sie ist ja evangelisch. Und das ist nicht wegen meiner Frau, habe ich das gemacht, aber sie hat gesagt, es wäre schon schön, wenn wir unsere Kinder auch ein bisschen in diese Richtung, dass sie so einen Halt haben, auch als Kind, wenn sie später dann anders sich entscheiden, okay, aber irgendwie so würde sie schon so erziehen wollen. Also ja, okay, aber sagt, du musst selber wissen, was du glaubst, hat sie gesagt. Also sie hat mir schon so, und ich habe mir dann immer mehr und mehr, und dann war irgendwann mal so, das war so wie so eine Last auf mich irgendwie. Ich muss doch jetzt mal, in welche Richtung gehe ich? Ich werde auch älter. So, ich will wissen. Und ich hatte den Moment, das weiß ich noch, ich war in einem Hotel, war auf Tour. Und dann bin ich tatsächlich im Hotelzimmer auf die Knie gegangen und habe zum lieben Gott gebetet. Hab gesagt, ey, ich brauche tatsächlich, ich weiß, ich bete ja schon seit Kind immer zu dir, aber vielleicht ist einfach mal für mich Jesus Christus, wenn es so, also ich weiß nicht, wie ich es gesagt habe, aber auf einmal kam, habe ich geweint. Ich habe geweint, weil ich in dem Moment gespürt habe, der ist da. Und dann habe ich den Antonio in der gleichen Nacht, den Pastor
angerufen.
Habe ich angerufen, beziehungsweise eine Sprachnachricht geschickt, weil ich dachte, vielleicht schläft er schon. Es war halb eins oder was weiß ich. Und habe gesagt, Antonio.
Jetzt hast du mich.
Ja, so ungefähr. Nee, der hat das gar nicht gemacht. Der hat immer sich zurückgesetzt. Ich bin nur dein Freund. Das musst du. Ich kann dir Fragen beantworten, aber ich würde dich niemals.
Ja.
Und dann habe ich aber das selber für mich gespürt. Und dann habe ich gesagt, so, ich lasse mich taufen. Das war der Moment. Und meine Mama hat ganz stark geweint, als ich mich habe taufen lassen.
Ja,
sie war dabei.
Das
ja, sie war gesagt, so, also das wurde, ich habe gewonnen gegen den Vater. Nee, aber nein. Mein Vater hat immer gesagt, das war da so modern war. Hauptsache du glaubst, das war für ihn wichtig.
Okay.
Ist egal, ob du glaubst wie Mama oder wie ich, Hauptsache du glaubst. So, und das war für ihn wichtig. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Weißt du, ich sage immer was, der Atheist sagt, ach, ihr macht es euch so leicht. Danach ist einfach nichts und so. Also, ja, dann, wenn das so für dich deine Glückseligkeit ist, aber jeder muss ja den Sinn des Lebens, was ist denn der Sinn des Lebens? Glücklich zu sein, dir nicht zu viel Sorgen zu machen, was wird kommt danach oder Angst vorm Tod, so viele haben immer Angst vorm Tod. Ich habe gar nicht so Angst vorm Tod, sondern ich habe eher Angst davor, wie den Hinterblieben.
Ja.
Also das heißt, ich hoffe, dass meine Kinder, wie gesagt, was wir vorhin schon gesagt haben, unabhängig sind, wenn ich sterbe. Also das so zurückzulassen, so, das wäre, aber auch das kann man schaffen.
Also ich bin immer, wenn ich sowas höre, bin ich immer ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also ich teile die Werte, die christlichen Werte. Wir haben das bei unseren Kindern auch
nicht
so
töten,
gemacht.
Nicht töten, nicht lügen.
Genau, also sie zu anständigen Menschen zu erziehen, soweit das gelingt. Aber so ein Erlebnis wie du jetzt, dass du gesagt hast, oh, jetzt spüre ich, hier ist eine höhere Macht und die kann mir vielleicht auch helfen.
Wer weiß, so. Vielleicht unser Gespräch führt
vielleicht
dann
so. Soll ich mal in die Knie gehen?
Nein, nicht von mir. Das musst du für dich.
Ja, natürlich.
Nein, das muss von Herzen
kommen. Aber ich finde das toll, weil ich schon glaube, dass es bereichert und dass es vielleicht auch ein paar Ängste nehmen kann, was so die Zukunft angeht.
Es gibt ja auch Kraft. Mhm. Also es ist Wahnsinn, was für eine Kraft es dir gibt. Ja. Auf der Bühne, in allen Bereichen. Es gibt ja eine enorme Kraft und es hat nichts mit Sekte oder Glaube. Also
nein.
Nee, also da würde ich ja so anders wieder ergehen. Ja. Aber du hast mich gefragt,
genau.
Ich habe dir geantwortet und damit habe ich schon vom lieben Gott was erfüllt für mich, für dich. Mhm. Und das Gespräch, das wir jetzt führen, wird was mit dir machen.
Ich nehme es mit.
Ohne Scheiß.
Also natürlich.
Es wird dir vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber es wird in dir rumschwirren. Mhm. Das Gespräch wird dir rumschwirren. Es gibt so Momente, da hast du, wie in jedem Job, es gibt Begegnungen, die nimmst du, da hast du ein schönes Gespräch gehabt, war toll, erinnerst dich gerne. Und es gibt Sachen, das ist wie, kennst du das Gespräch, du triffst jemanden im Zug, hast irgendein Problem oder irgendwas, was dich beschäftigt, muss nicht mal ein Problem sein, was dich beschäftigt. Und dann kommt diese fremde Person und sagt dir irgendwas. Und dann sagst du, ja genau, das ist es. Mhm. Ah, okay. Und auf einmal, oder das macht auf einmal...
Es arbeitet so weiter,
Es arbeitet weiter. Ja, ja. Und du kennst die Person, oder du hast dir bei sowas anvertraut, was du eigentlich gar nicht so normalerweise machen würdest. Aber das sind alles, es gibt keine Zufälle. Mhm. Für mich ist alles immer Schicksal. Schicksal ist nicht immer negativ, sondern Schicksal ist auch positiv. Ja.
Das mit dem Glauben ist jetzt natürlich ein sehr großes, gewichtiges Thema. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe aus unserem letzten Gespräch auch so ein paar Sachen mitgenommen, die mich länger beschäftigt haben.
Echt?
Weil du ja gesagt hast, also Familie, dass du deine Familie aber auch schützen möchtest. Es gibt keine Bilder auf Social Media. Mhm. Deine Frau ist auch nicht auf dem roten Teppich, weil sie das nicht möchte. Du hast auch noch eine große Tochter, die wohnt irgendwo im Ausland, weit weg. Das Land nennst du auch nicht und das ist ja alles völlig okay, aber du hast da was Tolles gesagt, nämlich du hast da vor 2 Jahren ein Rockalbum rausgebracht.
Ja.
Und da hast du für sie eine Ballade geschrieben.
Ja, wohin du gehst.
Genau, wohin du gehst. Wirklich ein Lied, das sehr zu Herzen geht. Mhm. Und du hast da gesagt, ich wünsche mir, dass ich es irgendwann mal mit ihr im Duett singen kann.
Ja.
Und das ist total bei mir hängen geblieben, weil ich immer mal wieder an dich gedacht habe und gedacht, Bülent, bist du dem näher gekommen?
Ach so.
Schafft ihr das?
Nee, aber sie ist
vielleicht
auch
vielleicht auch nur für euch. Also,
ja, sie ist ja Sängerin auch. Sie, sie findet das Lied toll. Mhm. Sie wird auch emotional, aber sie will ihren eigenen Weg gehen.
Ja.
Und deswegen ich darf nicht mal auf die Instagram-Seite klicken, weil sie sagt, dann sieht man ja.
Ja.
Weil sie hat sie hat ihren Namen so gewählt, dass man nicht drauf kommt.
Okay.
Und das ist auch gut so, sie will das erstmal so für sich schaffen. Ja. Sie möchte nicht Tochter von oder Sohn von. Mhm. Ich finde es auch toll. Mhm. Also meine Kinder sind da echt, die wollen echt selber was erreichen. Ja. Und klar, natürlich, als Vater würdest du gerne Türen öffnen.
Total.
Aber sie will es so, wie sie es machen will und es macht sie auch gut so. Mhm. Und das aktiviert uns. Hat auch nichts mit der, dass sie nicht stolz ist auf mich. Mhm. Oder das hat damit nichts zu tun. Das hat sie mir auch ganz klar gesagt. Sie will einfach es für sich so weit, wie sie es schaffen kann, erstmal selber versuchen.
Ja.
Und soll sie auch machen.
Kann man total respektieren. Ja. Auch wenn es mich als Vater natürlich in die Finger jucken würde, da zu sagen,
aber
komm,
irgendwann lass uns, vielleicht.
Ja, genau, genau. Was macht denn die Musik?
Die Musik ist super. Ich mache jetzt gerade mein zweites Album. Mhm. Und
wieder harter Stoff, also Heavy Metal.
Ja, es wird sogar noch härter teilweise, weil ich mit einer neuen Plattenfirma zum Arbeiten, Napalm Records, und das ist ein Metal-Label. Ja. Und ich glaube, das zweite Album wird nochmal richtig krachen und wir wollen im Herbst auch wieder auf Tour gehen und mal gespannt. Also man muss sich natürlich, wenn man sich als Komiker einen Namen gemacht hat, muss man... Und das ist das Schöne an Napalm Records, der Chef von Napalm Records, der hat selber gesagt, Bülent, wir brauchen ein bisschen länger, um dass du eine gewisse Hallengröße befüllst, wie du dir das vorstellst. Mhm. Also dass du die.
Aber warum hast du gedacht, hier gleich komm, Schleierhalle oder was weiß
so
ich, weil du es gewöhnt bist einfach.
Nee,
wenn Bülent
so
kommt,
nicht.
Dann sind die Hallen
voll. Das habe ich schon gedacht, dass es nicht gleich so funktioniert. Aber man muss sich das Publikum wirklich erarbeiten. Die Leute, weil die Mettler sind auch, die sagen, war das jetzt ein Projekt? Ja. Oder ist doch Komiker, war das jetzt Spaß, war verarschen oder was war das? Mhm. Jetzt merken sie, hey, jetzt ist er bei Napalm Records. Ja. Ich habe das Label gewechselt. Also es ist noch authentischer. Jetzt ist er, hey, der meint es langsam ernst. Ja. Und das ist mir wichtig. Mhm. Und dass die Mettler auch sehen oder die Rocker, hey, der meint es wirklich ernst. Ja. Und weil immer, wenn ich irgendwo aufgetreten bin mit der Band, wir haben ja gerockt, wir haben ja Wacken, 2014 haben wir ja, 2014 sage ich, jetzt vor 2024 ja. meine ich, 2014, 2024 haben wir gerockt, mhm. 2014 war ich auch auf Wacken, aber als Komiker. Und 2024 haben wir mit der Band ja eröffnet, 80.000 mhm. Leute, die Wahnsinn. Da abgegangen sind und da haben auch viele gesagt, hätten wir nicht gedacht,
ja.
also... dass das so abgeht.
Ich glaube tatsächlich dieses, meint der es wirklich ernst? Das ist wahrscheinlich was relativ hartleibig ist. Das muss man wahrscheinlich wirklich so ausarbeiten.
Und es gibt in Deutschland dieses Schubladending. Mhm. Ne? Den kennst du jetzt als Komiker, also bleibt der Komiker.
Ja.
Und um das, dass du irgendwann mal auch in der anderen Szene anerkannt bist oder dir einen Namen machst, das dauert halt. Ja. Du musst dranbleiben. Aber da brauchst du halt auch eine Plattenfirma, so wie jetzt Napalm Records, die dran glauben. Mhm. Und sagen, nee, wir machen. Mhm. Ne? Und jetzt gucken wir mal, ich darf noch nichts so von den gewissen Duetten noch erzählen.
Ich wollte gerade sagen, wird es zu hart für Peter Maffay? Weil
ja. Ich glaube schon, mein Freund. Ich glaube, das wird. Da muss ich schon über 7 Brücken gehen, mein Freund.
Aber ihr habt euch gut verstanden,
wir verstehen
oder?
Super. Ja? Peter Maffay war ja auch auf Wacken zum ersten Mal. Mhm. Ich habe den ja dahin gebracht. Das kann ich wirklich so sagen.
Ja.
Weil ich habe ihn gefragt, ob er, weil wir ein gemeinsames Lied haben, das heißt mhm. Anders gleich, ein Lied gegen Rassismus.
Ja.
Und also das würde ich auch auf Wacken spielen, würdest du daher extra für das Lied kommen?
Ja.
Und das hat er gemacht. Der ist nur für dieses Lied nach Wacken gekommen. Mhm. Hat echt sogar, glaube ich, auch ein bisschen Muffe gehabt, ja. weil er zwar schon so einen Rocker-Style hat, aber ja. er ist ja durch Schlagersachen auch durch viele Sendungen
ja.
so bekannt geworden. Und da wusste er jetzt nicht so richtig, ob er da akzeptiert wird.
Mhm.
Und er wurde halt, er ist eine Legende.
Ja.
Und er wurde richtig abgefeiert.
Ich glaube, das Wacken-Publikum ist auch sehr offen.
Ja.
Ne? Also die haben Heino.
Ja, wenn du authentisch bist, genau. Wenn du authentisch bist und das da ja. glaubst, ja. Dann feiern die dich auch, auch Heino.
Mhm. Ja, genau. Aber ich weiß, dass dir die Zusammenarbeit mit Peter Maffay viel bedeutet hat, ja. dass du ihn auch magst. Weil
ja, wir mögen uns beide. Ja. Also wir haben viele Einstellungen auch so, was das Leben angeht, mhm. ähnlich. Und er ist ja auch so wie ich gegen Krieg und gegen Gewalt. Und,
ja.
und es, also was heißt, es sollte jeder Mensch sein dagegen, aber er sagt es auch deutlich.
Ich wollte gerade sagen, ihr zeigt halt Haltung. Ja, also Haltung. Viele ducken sich ja eher so ein bisschen weg.
Ich meine, was gerade passiert, ist ja auch schlimm.
Ja.
Also das ist ja, ich finde die Spanier, die haben richtig Eier, weil für mich, die sagen sich, ich kann gegen das Regime sein von Iran. Ne, jetzt bringen wir es mal direkt auf den Punkt.
Ja.
Und kann aber auch gleichzeitig gegen den völkerrechtswidrigen Krieg von USA und Israel mhm. sein. Ohne irgendwie... Ne? Also jetzt eine Seite, sondern ich kann dagegen sein und muss eigentlich auch dagegen sein, weil, guck mal, wir haben einen internationalen Haftbefehl gegen Netanyahu und wenn mir das Gericht, das internationale Gerichtshof jetzt auch nicht mehr anerkennen, ja, was soll man denn noch anerkennen? Also wenn wir das nicht anerkennen, also das ist ja diese deutsche Geschichte mit diesem, ja, was passiert ist, aber das hat doch, dann sagen wir, ja, wir sind doch Freund Israels, aber wenn ihr Freunde seid, ein Freund sagt auch einem die Meinung,
mhm.
auch was einem manchmal nicht passt. Mhm. Und das ist ja das Problem bei vielen Politikern. Wenn du vielleicht eine Haltung hast und man sagst so und so und ziehst es dann durch, auch wenn du vielleicht mit Sanktionen rechnen musst von USA, ich glaube, die Bevölkerung findet das trotzdem in dem Moment besser.
Ja.
Weil sie sagen, scheißegal.
Wahrscheinlich schon. Nur ich muss ganz ehrlich sagen,
schwieriges
bei aller Kritik, ich wollte den Job nicht machen.
Nee, du hast vollkommen
recht. Es ist mittlerweile dermaßen schwierig.
Wir sagen das jetzt so einfach, weil wir hier sitzen, aber es sind ja noch ganz andere Mächte dahinter.
Ja.
Das muss man auch mal sagen. Da sind ja Mächte dahinter. Da ist die Industrie, die Waffenindustrie, die Wirtschaft, alle, die
gucken
ja alle in deinem
Brutal.
Nacken.
Ja.
So, und wie da die richtige Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, die Spanier haben es ja auch geschafft.
Ja, also
gewisse, die machen bestimmt auch nicht alles richtig. Ja. Aber
ich glaube, dieses, was du sagst, dieses Haltung zeigen,
ja.
das ist, glaube ich, egal, ob du jetzt in deinen, auf deinen Feldern oder wir als Journalisten.
Ja.
Ich glaube, das ist schon wichtig bei aller, also wir sind natürlich zur Objektivität verpflichtet.
Die deutschen Mengen, das ist jetzt aber auch aber so langsam, wenn du jetzt was Beispiel jetzt gegen Netanyahu sagst.
Ja.
Das hat ja nichts mit Judentum zu tun.
Das ist das halt ist wichtig, aber es wird halt leider wichtig. Oft...
Ich sage das aber immer im Zug. Ich sage ja nicht die Israel, also die Bevölkerung, sondern ich sage Netanyahu und die, um die das mitverantworten. Und ich sage das auch auf der Bühne ganz deutlich. Ich sage immer, Arschloch ist Arschloch und Mensch ist Mensch.
Mhm.
Und die Leute kennen mich, die wissen, dass ich immer gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen also immer für Religionsfreiheit bin.
Ja.
Auch wenn ich selber Christ bin, das hat damit nichts zu tun. Mhm. Aber man muss es auch mal auf den Punkt bringen.
Ja.
Und das hat und irgendwo gibt es, und man merkt es, weißt du, wo ich das merke? Mein Publikum ist sehr, sehr gemischt.
Ja.
Und wenn du das so offen mal sagst, wie die Leute befreit applaudieren.
Glaube ich.
Weil sie endlich sagen,
ey,
das muss gesagt werden, auch wenn es vielleicht nicht viel hilft.
Ganz wichtig ist halt, dass man tatsächlich, ich meine, in Deutschland nimmt der Antisemitismus brutal zu.
Ja.
Da muss man natürlich auch Haltung zeigen.
Natürlich, absolut, aber und, das hat ja, das hat, und deswegen sage ich das, das hat bei mir nichts damit zu tun.
Ich muss kritisieren.
Heißt das jetzt, weil das passiert ist in Deutschland, darf ich niemals, egal was für ein Mörder das ist, wenn, sobald er sagt, er ist aber jüdischen Glaubens, dann darf ich ihn nicht kritisieren. Darf.
Mhm.
Und das geht ja nicht.
Nein,
das kann man nicht machen. Da ist ja jeder, kannst du Christen, es gibt Christen, die, die sich als Christ sagen, ich bin Christ und machen größten Scheiß. Beispiel Trump. oder Moslems. Ich meine, auch das Regime in Iran. Oder also man kann alles kritisieren. Um Gottes Willen, ich möchte nicht, ich bin froh, dass ich hier lebe. Immer noch, obwohl ich Sachen kritisiere. Aber ich kann ja Gott sagen, mit dir jetzt hier noch reden.
Ja, klar.
Und ich guck mal, wie es morgen ist. Aber weißt, ich glaube nicht, dass mir jetzt direkt, dass ich jetzt von der Regierung...
Nein, und das ist ja, mich ärgert immer so, dass gesagt wird, es gäbe hier keine Meinungsfreiheit mehr.
Ja, das stimmt
natürlich
nicht.
Überhaupt nicht. Jeder kann natürlich sagen.
Es hat natürlich Konsequenzen bei manchen Sachen, wissen wir auch.
Ja.
Aber ich sage auch nicht, über alles irgendwas. Aber wenn ich mir jetzt für mich so viel Informationen habe, die seriös sind, sogar die ARD und so weiter, die auch schon drüber berichtet und auch sehr kritisch das sieht, dann muss ich sagen, dann fühle ich mich auch sicher in dem, was das so. Also es gibt Sachen, wo ich sage, ich halte meine Fresse auf gut Deutsch,
weil ich nicht genug weiß.
Weil ich zu wenig weiß.
Ja, genau.
Oder ich sage, es kann sein, aber die haben auch, also die haben alle. Und da haben viele, auch meine Familie, gesagt, wie willst du denn das jetzt beim Live-Programm Diktatürk so verarbeiten, dass die Leute da trotzdem noch lachen?
Das würde mich jetzt interessieren. Also du bist auf der Bühne, du beziehst Stellung, wenn du sagst, da bin ich sicher, da rutsche ich nicht aus, weil das wäre natürlich unglücklich. Es ist aber ein Comedy-Programm.
Ja.
Gut, es heißt Diktatürk, das geht schon so ein bisschen in Richtung, dass du Despoten aller Art dann natürlich auch wunderbar verarscht und sie so zur Witzfigur auch, so machst. Das ist sehr gut und sehr cool. Aber wie viel Haltung verträgt dann der Abend?
Genau.
Und wo musst du dann gucken, dass
die Haltung ist relativ am Anfang des Programms, um klar mal so Schiff zu machen irgendwie. Ne? So. Ich komme ja auch als Diktatürk auf die Bühne.
Schöne also Uniform.
Es wird auch absurd, was der dann für Vorstellungen hat.
Ja.
Ne? So nach dem Motto, ich sage ja als Diktatur, ich will nicht Grönland, ich will Holland. Ja. Und jeder weiß, so deswegen, du sagst. Also das sind so Sachen, wo man dann, oder es gibt dann auch so absurde Sachen, also so nach dem Motto, zu Hause sag ich dann Leuten, wollt ihr doch auch mal gerne Diktator sein, ne? Zum Beispiel bei der Klorolle, das Papier zum Abreißen gehört nach vorne, nicht hinter der Rolle. Und da gibt's einen riesen Applaus, da merkst du auch so, wie alle so, ist total absurd.
Ja.
Aber das sind auch so Sachen, wo ich es ein bisschen natürlich ins Lächerliche mache oder wo ich dann sag, so, dann lachen die Leute auch wieder befreit. Aber als Bühlen oder so sage ich dann schon, so was ich eben auch vorhin gesagt habe, mal einen klaren Haltung.
Mhm.
Da gibt es dann höchstens dann Applaus, da ist natürlich kein Lacher.
Mhm.
Aber dann gehe ich wieder in Donald Trumps zum Beispiel seine Frisur, dass mir die Angst macht, dass ich da Angst habe, dass da irgend so ein Kremlin da oben drin sitzt, der bei, wenn er irgendwo im Regen steht, bei Wasser reagieren Kremlins, das wissen wir noch.
Ja,
also unsere Generation kennt
die Kremlins. Kennt die Kremlins.
Wer Wasser kriegt, ne? Wenn die zu Monster und so. Und dann lachen die. Oder ich sage, hey, der Trump, der soll rennen um sein Leben, ne? Da gibt's einen neuen Kinofilm, Forrest Trump. Weißt du, so, das ist da, wo es ein bisschen wieder so, die Luft rauslässt. Und dann gehe ich aber auch in ganz andere Themen über. Mhm. Zum Beispiel der Harald, den ich mache, der sagt, der hat die Diktatur, also Diktatur heißt das Programm, aber der hat die Diktatur in Beziehung erlebt. Mhm. Ja? Oder der Momfred gilt als Frauenversteher und man denkt, ist er wirklich so der Diktator? Und dann sagt er, ja, ich habe zweimal Pech gehabt in Beziehungen. Die erste Frau ist gegangen, die zweite geblieben. So, und dann wird's wieder natürlich, geht's klar. Halt total in die kommende Richtung. Also ja, die Diktatur ist auch, dass ich meinen kleinen Sohn, was ich vorhin erwähnt habe, der Kleinste, der ist auch der Diktator, weil er uns voll im Griff hat. Also die Diktatur bezieht sich dann auf viele Lebensbereiche in meinem Programm und dadurch kriegt es auch wieder eine Leichtigkeit.
Okay, also das, weil es natürlich erstmal so geballt klang, dass man sagt, da verlässt du ja fast dann den Comedy-Bereich, gehst Richtung ja,
hier Kabarett ich das, oder so. Hier erzähle ich das tiefsinniger genau, mit dir, genau. Gehe mehr in das Detail. Dort mache ich mein Statement. Ja. Sag den und den und den muss man auch mal nennen. Ja. Und dann sagen die Leute, okay, super. Und aber 2 Stunden jetzt über Netanyahu oder über Trump oder was weiß ich, das wollen sie nicht. Mhm. Die wollen natürlich, die sehen, okay, wir verstehen deine Haltung, so, wir denken auch so oder wir denken vielleicht nicht so, aber jetzt wissen wir, woran wir sind.
Apropos, vielleicht denken sie auch nicht so, kriegst du Reaktionen, dass sie sagen irgendwie, ey, ich mag dich als Comedian, aber lass doch mal hier deine Predigt oder so? Also gibt es das in die Richtung?
Ja, ich bin ja nicht so, dass ich von oben herab immer so rede.
Nee, aber manche sind ja sehr empfindlich.
Ja, natürlich, es gibt bei ich habe zum Beispiel einen Witz, aber bisher lief der noch ganz gut. Mal gucken, ob ich noch Probleme kriege. Da habe ich, da sage ich, ich muss mich bei den Zuschauern entschuldigen, die heute Tickets für Diktatur gekauft haben, weil sie gedacht haben, Erdogan kommt. Und dann sage ich immer, ich warte immer so ein paar Sekunden ab. Ja. Kein Kopfschuss, es geht weiter. Ja. So, das ist schon krass.
Ja.
So. Oder ich mache mich sprachlich zum Beispiel in meinem Programm lustig. Da gibt es noch eine Stelle, aber die ist eigentlich auch harmlos, wenn man überlegt.
Ja.
Da gibt es zum Beispiel, ich mache mich über die Sprache, wie deutsche Sprache, mache ich mir Gedanken. Ne? Zum Beispiel, wenn Ausländer nach Deutschland kommen, wenn sie Deutsch lernen, ist auch nicht so einfach. Ne? Ja. Zum Beispiel, jedes Hauptwort hat auch ein eigenes Geschlecht. Also der Opa, die Oma, der männlich, die weiblich, der Mann, die Frau. Und dann sage ich irgendwann mal, der Junge und nicht die Mädchen, sondern das Mädchen. Also in Deutschland sind Mädchen nicht weiblich, sage ich dann. Mhm. Ne, aber die Kettensäge, die ist weiblich so. Und jetzt geht das so weiter. Und dann sage ich dann irgendwann, und jetzt kommt's, oder? Die Türkei. Mhm. Krass, die Türkei, weiblich. Mhm. Ne? Also nicht Erdogan, sondern Sidoran. So. Cool. Und der Witz liegt natürlich auf der Hand.
Ja.
Und das sind so die 2 Witze, die ich mache in meinem Programm. Mhm. Und die lachen drüber. Aber da gibt's natürlich den einen oder anderen, der sagt, ey, du Haustürke. Ne? Oder der,
so was?
Ja, so gibt's Haustürke? Schon. Haustürke ist auch so ein, ich fand erstmal fand ich es gar nicht so schlimm.
Was heißt das? Ist heißt das so von den Deutschen gezähmt?
Ja, so, oder was? So ist es.
So der Haustürke.
Ja, ist geil.
Das ist ja übel.
Ja. Okay. Aber du hast die Türken, die stolz sind auf dich und sagen, hey, der macht seinen Mund auf und so. Ja. Jetzt gehen sie ja gerade auch wieder auf die Straße, ne? Wegen Imamoğlu, der ehemalige, also Bürgermeister von, der sein Konkurrent war, der eigentlich für den Präsident auch kandidieren soll demnächst. Und den sie alle irgendwo lieben, auch viele lieben, weil der so eher europäisch orientiert ist. Und den hat er einfach mal weggesperrt, weil er sagt, der hat das und das gemacht. Und das finde ich schon, und das ist jetzt auch gerade wieder aktuell. Ne? Mhm. Also das ist ja auch diktatorisch, du kannst nicht einfach wegsperren. Mhm. Lass den doch mal antreten, damit du Eier hast, dann lass ihn antreten. Ja. Und das sind so Sachen, dann findet man natürlich irgendwelche Gründe, der hat irgendwelche Terrorsachen, das haben sie alle immer gemacht. Mhm. Also alle, die, komischerweise die
Erdogan gefährlich werden konnten. Ja.
Die sind dann irgendwie, die sind Terroristen, die gegen mich gehen. Also das liegt so auf der Hand. Also 10.000 Menschen gehen gerade wieder auf die Straße. Mhm. Das kriegt man jetzt durch den anderen Krieg gar nicht so mit. Ja. Aber es passieren so viele Sachen auf dieser Welt. Mhm. Ja. Und auch hier Ukraine und Russland. Ich meine, der Putin, das ist immer noch aktuell.
Ja, natürlich.
Das ist ja, aber das wird jetzt so ein bisschen, ne, durch den Nahostkonflikt wird das jetzt so, kriegt man das schon mit, aber ist nicht so präsent.
Ja, und Putin profitiert.
Ja, davon. Wie? Das ist ja gerade jetzt mit Öl, Gas und so. Das sind alles so. Aber so gehe ich in meinem Comedy-Programm, so tief gehe ich nicht.
Ja, ja.
Jetzt mit dir natürlich passt es dann jetzt so. Aber die Leute will ich halt immer noch auf. Also gerade bei Diktatur will ich die Leute entertainen. Ich will die zum Lachen bringen. Das merke ich ja auch am Ende. Die Leute stehen, Standing Ovation und gehen nicht gleich. Also gehen wirklich Standing Ovation. Und das ist das Schöne. Ich muss sagen, dass Da weißt du dann so als Künstler in Anführungszeichen, ja, hast du irgendwie alles richtig gemacht.
Hast du, also jetzt bist du ja 50 und mit Diktatürk hast du, Entschuldigung, lass ich es nochmal erwähnen. Und du kannst dir natürlich das auch einfach erlauben, dass du sagst, ich pack da auch Botschaft rein und Haltung rein. Ab wann hast du dich das getraut? Wie lange hast du gewusst, oh, ich muss eigentlich nur liefern, Gag, 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 damit das Publikum weiß?
Na, ich mache jetzt 28 Jahre, mache ich den Job. Und mit 22, 23, gut, da waren die Probleme auch nicht so, wie sie jetzt sind wiederum. Auch gab es auch genügend. Aber da war ich nicht so, also mit Anfang 20, dann hätte dir niemand das so ernst abgenommen. So, was will der junge Kerl mir jetzt erklären über die Politik? Und so. Ich will den Leuten immer noch nichts erklären. Ich will nur auch gegenüber meinen Kindern. Jetzt habe ich 4 Kinder und ich will meinen Kindern auch irgendwo sagen können, guck, der Papa hat seinen Mund aufgemacht, ob es was gebracht hat oder nicht, aber ich habe meinen Mund aufgemacht. Ich will nicht, dass meine Kinder zu mir sagen, warum hast du nie was gesagt, Papa? Du lebst so in Deutschland, dir hat es nicht gefallen, dies und das, warum hast du nicht deinen Mund aufgemacht? Ich möchte, dass meine Kinder sagen, oh, der Papa, es war vielleicht nicht immer ungefährlich, aber er hat auch mal die Eier gehabt, mal was zu sagen.
Ja. Kriegen die schon mit, richtig? Ich meine, wenn deine Kinder sind in der 6. Klasse, hast du gesagt, da kriegen die natürlich schon mit, der berühmte Vater, der vielleicht geliebt wird von den einen, nicht so sehr gemocht von den anderen. Haben die da Probleme in der Schule manchmal oder sind sie exponiert, dass man sagen muss, die muss man da ein bisschen schützen oder so?
Ich fand es witzig, also mir hat, zu meiner Tochter, glaube ich, war das, hat einer gesagt, dein Papa, da muss man, da sagen wir nichts, weil das ist, glaube ich, der reichste Mensch Deutschlands.
Was? Ich?
Ich glaube, das ist ja eher Herr der Lidl-Chef.
Das hat ein Vater gesagt.
Das hat ein Schüler gesagt.
Ach so,
aber der muss es ja von seinen Eltern oder irgendwas.
Ja.
Wie kommt der denn auf sowas? Das stimmt überhaupt nicht. Also schon wer hat denn sowas behauptet? Und dann hat er gesagt, da muss man aufpassen. Ne? Ja. Vielleicht denken die auch, weil der Ali mich noch begleitet. Ne? Ja. Der ist ein Libanese. Das ist aber ein ganz lieber, auch Integrierter. Und ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt.
Weil es dann aussieht, das heißt dein Bodyguard.
Der mich rumfährt, der mich auf mich aufpasst, der wie ich mich betreut.
Ja,
dass ich nicht so alleine rumhänge.
Ja, also, deswegen ist witzig, wenn du googelst, also wenn man dich googelt, dann kommen so beliebte Google-Fragen. Also was die Leute offensichtlich interessiert im Zusammenhang mit dir. Und da ist dann tatsächlich, hat Bülent einen Bodyguard? Der ist, glaube ich, ganz, ganz oben. Natürlich, wie viel Geld hat Bülent Ceylan? Dann sind die Haare echt?
Sind echt, ja.
Konnte ich die Frage dir auch noch unterjubeln. Ja. Und ganz süß eigentlich die Frage, wie ist der privat?
Ja.
Also es interessiert die Leute dann, ne? Wenn man nur die Kunstfigur sieht und der ist immer lustig.
Ja,
und
dann oder den Bülent im Fernsehen.
Wie ist der privat?
Ja, ich glaube...
Eine nette Frage.
Ja, aber ich glaube... Die Leute kriegen das durch die Talkshows oft, ne? Also mit dir jetzt oder da sehen die, so ist er, ne? Weil da kannst du dich jetzt nicht, du kannst dich schon verstellen, könntest dich verstellen, aber man merkt, glaube ich, mir schon an, dass ich mich nicht verstelle.
Nee. Also für mich ist hier immer eigentlich so der große Test, verändern sich die Gäste, sobald hier die Kameras und die Mikrofone angehen? Gibt es da so einen Bruch und bei dir 0,0?
Ja, wir haben vorhin der Maske auch getroffen.
Genau, normal. Also wir könnten einfach, wir setzen uns einfach hin und fangen an zu reden.
Vergesst es auch dann, die Kameras,
total.
Die vergesse ich dann und so.
Ja, tatsächlich. Also du bist der reichste Mann Deutschlands.
Um Gottes Willen. Nee, ehrlich gesagt, ich würde es auch nie sein wollen. Weil ich glaube, dann müsste ich wirklich Angst haben.
Ja.
Also ich habe dann habe ich eher Angst darüber, als über die Sätze, die ich live sage. Weil ich glaube, die Leute, die brauchen wirklich Schutz. Ich finde, das ist...
Hätte ich Angst um meine Kinder.
Also da, Gott sei Dank, als Komiker jetzt in meinem Status jetzt so, klar, ich verdiene gut, aber jetzt nicht so, dass ich sage, also ich habe kein Safe zu Hause.
Ja.
Ich sage jetzt schon mal, also macht euch schon nicht mal die Mühe. Ne?
Gut, dass du es hier sagst.
Ich sage es jetzt schon mal.
Ja, genau, kein Safe zu Hause. Ist dir Geld wichtig?
Ach, erstmal ist die Gesundheit natürlich das Allerwichtigste, ja, weil du kannst ja mit Geld, du kannst Geld haben, wie, ja, will, wie du willst, das bringt alles nichts, wenn du, ja, nicht gesund, also wenn du jetzt, ich meine gesund, was heißt gesund, ne? Mhm. Heißt, ich meine, wenn ich sage nicht gesund, dann meine ich so richtig so bettlägerisch und so, also ja, wenn, ja, du gar nichts mehr, ja, nur noch Schmerzen hast.
Ja.
So, es gibt ja auch Leute, die haben irgendwelche Krankheiten und leben damit gut, also ja, das meine ich jetzt nicht. Geld ist im Sinne davon wichtig, dass du natürlich, ich merke das schon, was die Kinder alles brauchen, mhm, Schulausflug und so weiter. Und wenn du das nicht dir leisten kannst, mhm, ist schon nicht einfach, auch fürs Kind nicht einfach, dann mitzuhalten.
Klar.
Mit den anderen Schülern und so. Aber du musst jetzt nicht reich sein, um glücklich zu sein. Mhm. Das ist, ich glaube, das ist der falsche Weg. Also ich sage immer, meine Kinder, manchmal die kriegen das auch schon in Schulen mit, so, ah, Papa und das, das kostet alles Geld. Ich glaube, ich muss viel Geld für, also, nee, du musst erstmal das machen, was dir Spaß macht. Mhm. Und das Zweite ist, dass du glücklich bist und glücklich bleibst oder wirst. Mhm. Das sind ja eh meistens Momente, mhm, ne, die glücklichen Momente.
Aber stapelst du da jetzt nicht ein bisschen tief, wenn du sagst, Schulausflug bezahlen oder? Ich meine, dir wird's finanziell ganz gut gehen, das sage ich ohne jeglichen deutschen, naja, Neid oder
nee,
dass man da so sagt, oft ist das ja, naja, so, oh, der hat Geld, überhaupt nicht, aber ist dir das vielleicht auch mitgegeben von zu Hause, dass es einfach wichtig ist, dass man zum Beispiel eine gewisse Unabhängigkeit hat, dass man sich in Zukunft keine großen, ja, Sorgen machen muss.
Ja,
dass
ja, mein
man
Vater auch was, hat mir das so beigebracht. Mein Vater hat gesagt immer, als ich gesagt habe, ich will Comedian werden, sagt, da kann man damit Geld verdienen.
Ja.
Das war mein Vater als Türke, ja, der 1958 nach Deutschland, ja, kam. Ich soll es immer besser haben als er.
Ja.
Er hat ja schwer gearbeitet.
Ja.
Und ich soll Abitur machen, ich soll studieren, er dachte immer, wenn das so, ich soll meine Hände sollen nicht kaputt sein. Also er ist, ne, so,
ja,
wie
er hat in der
Baubranche, ja, tätig und Betonfahrer und so weiter,
ja,
und 15, 16 Stunden gearbeitet. Da war ja schon, also, ne, hat auch mit Gicht, ja, Gichtprobleme gehabt und alles, also durch Sitzerei und alles. Ja. Das war nicht einfach. Ja, also im LKW fahren, ne, immer, ja, sitzen, Rücken und also schon, boah.
Hart, ja.
Und dann 16 Stunden gearbeitet, wenn du überlegst, wie wenig Schlaf und
Wahnsinn.
Und deswegen sagt er, ich soll es besser haben.
Mhm.
Ich konnte ihm nicht garantieren, dass ich als Komiker, ich wusste nicht, dass ich als Komiker, dass man auch mal das so erfolgreich sein, ja, werde. Das ist natürlich, er hat es noch mitgekriegt.
Ja.
Das ist, hat ihn auch gefreut, hat ihn stolz gemacht. Hat die Frage auch nicht mehr gestellt.
Mhm.
aber trotzdem soll man das machen, was einem Spaß macht, oder ja, manchmal kann, ich sag das jetzt so einfach, ne?
Mhm.
Es gibt Leute, die sagen, ja, das macht mir auch Spaß, aber ich schaffe den Durchbruch nicht.
Ja.
Ich muss noch den anderen Job machen, der mir eigentlich, ja, nicht so Spaß macht, ich muss irgendwie mein Geld verdienen.
Mhm.
Also das ist immer einfach gesagt,
mhm,
wenn man in der Position ist, so und so. Aber deswegen habe ich auch eine Stiftung gegründet 2017 für Kinder,
ja,
weil ich immer gesagt habe, wenn man Erfolg hat, muss man auch was zurückgeben. Also ich versuche auch möglichst das Geld nicht so zu behalten, dass so ein, ja, Motto, was bringt mir das, wenn es auf dem Konto immer wächst oder so, sondern ich muss gucken, dass man auch hilft, dass man was macht. Und trotzdem sage ich meinen Kindern, die sagen dann immer, ja, Papa, vererbst du mir denn mal was, so eine Kleinigkeit?
Oder so. Ja, fragen die jetzt schon?
Ja, fragen die schon, weil die es irgendwie mitkriegen. Vererbst,
ja,
du denn auch was, sowas?
Ja, ja.
Ne? Ich so, nee, nix. Ich sag gar nichts. Ihr kriegt nix.
Mhm. Und?
Dann gucken die so, hä? Also nee. Weil ich gesagt, natürlich sage ich das so,
mhm,
aber man guckt schon, dass man Kinder irgendwo, ne, das ist mein Vater, wo er nicht viel Geld verdient hat, immer versucht 50 Mark auf dem Konto, ja, damals Mark,
ja,
50 Mark auf dem Konto auf so ein Sparbuch zu legen, so, ne, für mich monatlich, so, ne, was auch nicht mal einfach war. Aber wie soll ich sagen, die Kinder sollen selbst,
klar,
lernen und sollen sich was, also sie sollen nicht sagen, ich bin von Beruf Sohn, mhm, oder Tochter.
Mhm.
Und das ist meiner Frau und mir ganz, ganz wichtig. Deswegen versuchen wir unseren Kindern schon so, dass sie alles wertschätzen und dass sie, wie sie leben, dass es nicht normal ist.
Ja.
Also man wächst nicht einfach in einem Haus auf.
Mhm.
Ich bin in 68 Quadratmeter Wohnung aufgewachsen, mhm, so 6. Das versuche ich, klar kann ich das von meinen Kindern nicht verlangen, dass sie dann das sofort verstehen.
Mhm.
Sind auch noch klein. Aber man muss es ihnen bewusst machen.
Mhm.
Man muss auch bewusst machen, das Leben da draußen ist oft anders,
mhm,
und nicht so wie bei uns zu Hause. Mhm. Und das ist denen schon doch, also es ist denen schon bewusst. Sie vergessen es manchmal, weil sie auch kleine Kinder sind, also sind ja noch nicht
erwachsen. Ist doch klar.
Aber ja, man muss sie immer wieder drauf erziehen.
Ist aber gar nicht so einfach, ne? Wenn sie in einem gewissen Wohlstand aufwachsen und sich dafür eigentlich nicht anstrengen müssen und man.
Muss auch vorstellen, wenn jetzt mein Sohn sagt, er spielt Basketball, mein Großer. Ja. Jetzt brauche ich neue Basketballschuhe. Ja. Basketballschuhe, 100 Euro, 120 Euro, was weiß ich. Mhm. So. Ja, ich brauche jetzt wieder neue Schuhe. Ja, ja, was heißt, du brauchst wieder neue Schuhe? Ne? So, das sind so. Das, man, also ich sage natürlich, okay, klar, der Fuß braucht Platz.
Ich wollte doch gerade sagen, du zahlst ihm ja dann die Schuhe.
Natürlich kaufe ich die Schuhe. Ja. Aber das ist, das war in meinem Alter nicht so selbstverständlich. Mhm. Da hat man auch mal, vielleicht mal ein Jahr länger die Schuhe getragen, hat ein bisschen gedrückt.
Ja. Aber weißt du, was ich meine? Das ich war, weiß, was du meinst, so, aber wir Eltern würden natürlich nie natürlich sagen, aus erzieherischen Gründen kriegt der einen schönen orthopädischen Schaden verpasst.
Aber man könnte ja auch Schuhe nehmen aus dem Secondhand oder irgendwo. Zum Beispiel. Oder irgendwie, die schon, wo die Größe haben. Also es gibt's ja. Machen wir uns nichts vor. Und klar, dann hast du den Luxus, wo du sagst, ja klar, und es tut dir nicht so weh.
Nee.
Verstehst du? Aber für viele Leute tut es weh. Mhm. 100 Euro ist viel Geld.
Ist es.
Und das muss man sich, deswegen versuchen wir auch bei meinen Shows zum Beispiel, auch bei meinen Shows, gibt es auch immer mal gewisse Sachen, die ich verschenke, auch an Tickets. Mhm. Zum Beispiel an Krankenhäuser, an Krankenschwestern oder irgendwo oder irgendeine Institution, wo die freuen sich richtig, weil so ein Ticket kostet auch viel Geld, also für viele. Weißt du, dann sagen sie, okay, und dann, jetzt hat mir letztens ein Fan gesagt, hey, ich würde gerne noch zu deren Show kommen. Tickets sind nicht das Problem, der Spritpreis im Moment. Weil es so weit weg ist. Jetzt muss ich da hinfahren, wieder zurück. Und der Spritpreis, das ist zu viel. Also die Tickets und der Spritpreis, musst du dir vorstellen. Und da, dann wurde mir das so bewusst. Ach du Scheiße, stimmt. Gerade sind die Spritpreise so erhöht. Das ist ja jetzt auch ein neues Problem wieder. Weißt du, was die Leute bewegt, gehe ich dahin oder gehe ich nicht dahin. Ja. Das ist schon krass.
Aber ich finde es natürlich schön, dass du an die denkst und da auch
hilfst. Ja, ich will nicht, ich bin jetzt nicht so, ich lebe jetzt so, ach so, die Probleme gibt es, ich gar nicht gewusst. Nee, also das wäre arrogant, das wäre schlimm, das wäre, würde auch mit dem christlichen Werden schon nicht mehr stimmen. Ja. Dann wäre das, was ich da zu dir vorher gesagt habe, das wäre alles umsonst. Also man muss spenden, man muss was machen, man kann nicht sagen, oh, ich habe Erfolg und das behalten. Für wen willst du es behalten?
Deshalb hast du auch kein Safe. Wir sagen es nur nochmal.
Nee, weil für was?
Wir sagen es nur nochmal.
Natürlich hast du, guckst du natürlich auch so, man weiß ja nie, wie lange du auch diesen Beruf ausüben kannst und so weiter. Und gerade in der Corona-Zeit war es gut, auch mal was gespart zu haben.
Natürlich.
Da merke ich, das war dann doch gut, dass ich einen deutschen Opa Heinrich hatte, der war schon fast zu geizig, aber so ein bisschen davon, so nach dem Motto, ein bisschen was sparen, wenn es geht, wenn du was sparen kannst, spar ein bisschen.
Ja, klar.
Das hat in der Corona-Zeit geholfen, weil da hatte ich ja Berufsverbot, kann man so sagen. Also es war, ging ja fast nichts.
Bühlend, es war ein Gespräch, das Wahnsinn, einfach nur so gesprudelt ist. Und ich sage nur noch ganz kurz für alle, die zuhören und zuschauen, nicht wundern, wenn im Sommer Bülent Ceylan auf einer Opernbühne auftritt.
In Berlin.
In Berlin. Mehr sagen wir dazu jetzt gar nicht mehr, aber es ist mal wieder eine ganz neue Seite an und von dir. Auch darauf freuen wir uns. Bülent, es hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
Es war wieder toll, mit dir zu reden.
Danke dir.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4.